das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend, auch von mir.
Die Grillsaison hat gerade erst begonnen, da kommt eine Debatte auf, die nicht unbedingt nach dem Geschmack von Fleischfans sein dürfte. Weil tierische Nahrungsmittel wie Wurst oder Steak verteuert werden könnten. Seit Jahren wird darum gerungen, wie ein Umbau für bessere Tierhaltung gelingen kann, ohne dass die Landwirte dabei alleine auf den Mehrkosten dafür sitzen bleiben. Einen Vorschlag hat Bundeskanzler Scholz nun heute präsentiert bekommen und der sieht eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf tierische Produkte von derzeit 7% auf 19% vor. Gemacht hat ihn in einem Entwurfspapier die schon von Kanzlerin Merkel ins Leben gerufene Zukunftskommission Landwirtschaft. Darin vertreten sind Bauern, Natur- und Verbraucherschützer, Handel sowie Wissenschaftler.
In Carsten Raffs Fleischerei im Hamburger Stadtteil Bramfeld ist die Auslage gut gefüllt. Dennoch ist Fleisch für den Metzgermeister kein Massenprodukt, das jeden Tag auf den Tisch gehört. Lieber etwas weniger, dafür bessere Qualität. Die hat aber auch schon jetzt ihren Preis. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer für Fleisch und andere tierische Produkte von derzeit 7% auf 19% würde kleinere Fleischereien wie seine hart treffen.
Die Discounter und Supermärkte werden versuchen, den Preis natürlich auf ihrem Niveau zu halten, während wir natürlich die 12% mehr Mehrwertsteuer abführen müssen. Und damit wird sich unser Preisgefüge noch weiter in den teuren Bereich verschieben, zu Ungunsten von uns, zum Gunsten der Discounter.
Die Idee zur Mehrwertsteuererhöhung stammt von der Zukunftskommission Landwirtschaft. Im Auftrag des Kanzleramtes soll sie unter anderem Vorschläge erarbeiten, wie sich mehr Tierwohl in der Landwirtschaft finanzieren lässt. Wichtig aus Sicht des Vorsitzenden ist, dass die Mehrwertsteuererhöhung schrittweise erfolgt.
Die Verbraucherinnen und Verbraucher werden das am Ende, gerade wenn man es so schrittweise macht, kaum merken an den Fleischpreisen. Es ermöglicht aber damit langfristige Sicherheit für die landwirtschaftlichen Betriebe zu geben, um zu investieren in diese tierfreundlichen Ställe, die wir da brauchen.
Tierschützer sehen in dem Vorschlag vor allem eine Chance.
Wir brauchen schon ein Gesamtpaket, wo es hingehen soll. Und deswegen ist so wichtig, erstmal zu erkennen, dass diese Zukunftskommission Landwirtschaft geeint ein Zielbild gesetzt hat, wo es hingehen soll. Nämlich Tiere aus geschlossenen Stallsystemen in Frischluftsysteme zu bringen. Da gehört das Baurecht zu, gehört Umweltrecht dazu. Aber am Ende geht es ums Geld.
Ums Geld geht es auch bei Jan Jansen. Der Landwirt aus Bad Zwischenahn investiert schon jetzt in mehr Tierwohl. Seine Schweine haben mehr Platz und können nach draußen. Allerdings kostet das auch mehr. Der Fleischpreis ist dementsprechend höher. Jansen hat Sorge, dass durch eine höhere Mehrwertsteuer die Nachfrage nach höherwertigem Fleisch besonders sinkt.
Ich habe das mit meinem Privatschlachter besprochen, wo wir unsere Schweine hinliefern. Und der sagt, wenn das kommt und ich 12% mehr aufrufen muss, dann kommen noch weniger Leute. Und das trifft immer nur die Kleinen. Und das ist bitter.
Letztlich müssten also die Kunden bereit sein, mehr zu zahlen. Und die sind in der Fleischerei Raff in Hamburg eher skeptisch.
Kann ich mir nicht leisten, also könnte ich es nicht mehr essen gehen. Gar nicht mehr.
Wenn das an die richtige Adresse kommt, dann ist das schon gut. Aber sonst so bin ich eigentlich nicht dafür.
Sowohl Fleischer Raff als auch seine Kunden sind für mehr Tierwohl. Eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch halten viele hier aber für den falschen Weg.
Und über diesen Vorschlag der Zukunftskommission Landwirtschaft habe ich am Abend mit dem Bundeslandwirtschaftsminister gesprochen, Cem Özdemir von den Grünen in Berlin. Guten Abend, Herr Özdemir.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Seit Jahren wird gestritten, wie das Tierwohl verbessert werden kann. Die Zukunftskommission schlägt jetzt unter anderem eine Erhöhung der Mehrwertsteuer bei tierischen Produkten auf 19% vor. Ist das der richtige Weg?
Vielleicht sage ich erst noch einen Satz, warum überhaupt die Debatte. Die Debatte gibt es, weil die Tierhalter in den letzten Jahren in dramatischer Zahl aufgegeben haben, insbesondere die Kleinen, die Familienunternehmen. Wir brauchen aber Tierhaltung für Kreislaufwirtschaft. Den Dünger, den die Tiere erzeugen, der gehört eben zur Kreislaufwirtschaft dazu. Die Bevölkerung sagt in ihrer breiten Mehrheit Jahr für Jahr, Tiere sollen mehr Platz geben, die Tiere sollen artgerechter gehalten werden. Wenn Landwirte das machen, dann müssen sie Darlehen aufnehmen. Sie verschulden sich für 10, 20 Jahre, manchmal mit Millionenbeiträgen. Das kriegen sie nicht erwirtschaftet aus dem, was sie für die Tiere, für das Fleisch bekommen. Und darum braucht es diese Diskussion. Ob das jetzt die Mehrwertsteuer ist, wie es die Zukunftskommission Landwirtschaft, die übrigens die Vorgängerregierung, die CDU-CSU eingesetzt hatte, oder ob es ein Tierwohlcent ist, da bin ich offen, aber es muss was geschehen. Ansonsten kommt das Fleisch aus dem Ausland. Das ist sicherlich nicht besser und vor allem nicht tiergerechter.
Aber was könnte denn gefallen an einer höheren Mehrwertsteuer? Das zusätzliche Geld für diesen Umbau der Landwirtschaft, den Sie da gerade beschrieben haben, oder das Fleisch dadurch teurer und dann wohl auch weniger gekauft würde, was ja zu Ihrer Ernährungsstrategie der Bundesregierung passen würde?
Also erstmal wenden wir mehr Geld auf, wie alle Regierungen vor uns zusammen, mit 1 Milliarde allein für die Schweinehalter und übrigens nicht nur den Umbau des Stalles, sondern auch die laufenden Kosten, was für die Bauern wichtig ist, denn sie gehen ja, wie gesagt, eine Verschuldung ein über mehrere Jahre. Es ist aber auch klar, wenn wir alle Nutztierarten in den Geltungsumfang reinnehmen wollen, alle Vertriebswege, dann reicht die Milliarde nicht aus. Und darum geht es jetzt gerade. Ich habe ja gerade gesagt, die Borchert-Kommission, die alte Regierung eingesetzt hatte, die Zukunftskommission Landwirtschaft, hat verschiedene Vorschläge gemacht, wie man es machen kann. Da gehört die Mehrwertsteuer dazu, dass man sie beispielsweise schrittweise erhöht oder eben ein Tierwohlcent. Wie man es macht, darüber kann man sich unterhalten. Aber klar ist, es braucht da einen politischen Konsens. Was doch gerade passiert ist, schauen Sie, ich komme ja jetzt gerade aus dem Bundestag, da gab es vorher eine Debatte. Wenn die Kameras ausgeschaltet sind, kommen die Kollegen von der CDU/CSU zu mir und sagen, nein, in der nächsten Legislaturperiode machen wir es selber, beziehungsweise eigentlich ist das gut, aber der falsche Mann von der falschen Partei schlägt das Richtige vor, was wir damals nicht durchgesetzt haben. Mein Appell ist, lassen Sie uns an der Stelle keine Parteipolitik machen. Lassen Sie uns zum Wohle des Landes, zum Wohle unserer Tierhalter, zum Wohle der Landwirtschaft gute Lösungen finden. Schauen Sie, ich bin persönlich Vegetarier, aber ich weiß, auch mein Gemüse braucht Tiere. Und darum müssen wir den Tierhaltern helfen, wenn wir von ihnen verlangen, dass sie die Tiere rauslassen, dass sie ihnen mehr Platz geben. Das kostet einfach Geld, da nehmen sie Schulden auf und da kann man sie nicht allein lassen.
Ja, das Ziel scheint allen ziemlich klar zu sein, aber der Weg dahin, wie Sie sagen, ist strittig. Und der Bauernverband, der ja mit in der Zukunftskommission sitzt, hat das gleich schon kritisiert, das mit dieser Mehrwertsteuer, um da mal zu bleiben. Das Geld dafür müsse aus dem Bundeshaushalt kommen, also aus der Bundesregierung und was dafür veranschlagt wird und nicht von den Verbrauchern irgendwie noch zusätzlich bezahlt werden. Was sagen Sie denn dazu?
Also das passiert ja. Ich habe ja gerade davon geredet, dass 1 Milliarde aufgewendet wird. Aber Herr Zamperoni, Sie wissen auch, wie die Haushaltslage ist. Sie kennen die Sparbeschlüsse, die ja zu den Protesten geführt haben, wo ich ja dann gekämpft habe, dass zumindest ein großer Teil davon zurückgenommen wird. Also das ist nicht sehr realistisch. Ich würde, glaube ich, Ihre und unsere Zeit verschwenden, wenn ich Ihnen jetzt versprechen würde, dass aus diesem Haushalt Milliardensummen.
Das heißt also, die Mehrwertsteuer ist dann keine gute Idee, um das dann vielleicht aufzufüllen, wenn es dann im Haushalt
nicht rauskommt? Nein, das heißt, dass das aus dem Bundeshaushalt schlicht nicht finanzierbar ist, weil das Geld einfach dazu nicht da ist. Das heißt, es bleibt eigentlich nur übrig Tierwohlcent. Da haben wir das Problem mit der Lenkungswirkung. Das ist natürlich auch ein gewisser bürokratischer Aufwand. Oder die Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer hat den Vorteil, es ist ein bewährtes Instrument, das gibt es bereits. Und das wäre mit relativ wenig bürokratischem Aufwand machbar. Das Geld verschwindet nicht im Haushalt. Und das ist das Entscheidende. Da hat Bauernverband ja auch recht. Das muss dann auch zielgerichtet in die Tierhaltung gehen. Und auch da hat der Bauernverband recht, nicht nur für eine Anschubfinanzierung, sondern auch für die laufenden Kosten. Dafür setze ich mich ein. Ich kann das allein nicht durchsetzen. Wir können das nur durchsetzen, wenn wir parteiübergreifend vorgehen. Ich appelliere an die Vernunft aller Beteiligten. Alle sagen mir, wenn die Kameras ausgeschildert sind, ist es richtig. Und dann sagen sie aber auch, wir haben Angst vor der Zeitung mit den 4 großen Buchstaben, dass sie dann sagt, Fleisch wird teurer. Nur eins geht nicht. Wir Verbraucher sagen den Landwirten, sorgt für mehr Tierschutz, für mehr Tierwohl. Und dann lassen wir sie allein damit. Das funktioniert eben nicht. Wer mehr Tierschutz möchte, wer mehr Tierwohl möchte, wer möchte, dass die Tiere mehr Platz haben, dass sie rausgehen, muss auch bereit sein, dafür einen Obolus zu entrichten. Das ist ein sehr bescheidener Obolus. Und der Mehrwert, den wir bekommen, das ist ein sehr großer.
Ich höre da so eine gewisse Sympathie also für eine höhere Mehrwertsteuer raus. Aber ist diese Diskussion derzeit nicht sowieso hinfällig, solange Sie die FDP als Koalitionspartner haben, die sich ja kategorisch gegen jegliche Steuererhöhung sperrt?
Ach, die FDP hat ja auch zugestimmt und da bin ich sehr dankbar dafür, dass wir ein staatlich verbindliches Tierhaltungskennzeichen bekommen. Das gibt es jetzt endlich, nachdem es jahrelang versprochen war. Wir haben Baurecht angepasst, Emissionsschutzordnung angepasst, damit die Ställe überhaupt auch rechtlich sicher umgebaut werden können. Wir haben jetzt beschlossen, die Milliarde, von der ich gesprochen habe, die kommt ja nicht von mir, sondern die stellt der FDP-Finanzminister zur Verfügung. Also ich setze auf die Kraft der Vernunft. Ich glaube, dass wenn man einander zuhört, Argumente austauscht, dass man dann zu guten Ergebnissen kommt.
Sie als Grüner werden sich sicher auf die Zunge beißen, bevor Sie irgendein Verbot in den Mund nehmen. Aber wäre eine Verteuerung von tierischen Produkten, vor allem Fleisch, nicht eine Art Veggie-Day durch die Hintertür?
Nein, ich habe ja gerade gesagt, wir brauchen ja Tierhaltung. Aber wenn man eben Ställe umbaut, tiergerechter baut, dann kostet es eben Geld. Und das Geld können die Bauern gegenwärtig nicht erlösen am Markt. Vielleicht sind wir da eines Tages mal, aber gegenwärtig ist das nicht der Fall. Und darum gibt es den Vorschlag der Zukunftskommission Landwirtschaft. Vielleicht sage ich das auch nochmal, Zukunftskommission Landwirtschaft, da sitzt der Deutsche Bauernverband drin. Da sitzt die größte andere Bauernorganisation, Landschaft Zukunft drin. Da sitzt die Deutsche Wirtschaft drin. Da sitzt der Verbraucherschutz drin. Da sitzen alle drin, die in irgendeiner Weise was mit Fleisch und mit Tierhaltung zu tun haben. Die Ökos, die haben sich gemeinsam dazu verständigt. Das ist ja ein unglaublich großer Schatz, ein breiter gesellschaftlicher Konsens. Und was halt nicht funktioniert, ist in Sonntagsreden sagen, wir stehen zur Landwirtschaft und von Montag bis Freitag Argumente nennen, warum jeder Vorschlag immer jeweils nicht funktioniert. So geht's nicht. Mit Nein sagen, immer als einzige Antwort kommt man nicht weiter.
Herr Özdemir, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.
Es war alles andere als ein normales Rededuell zwischen zwei Politikern im Landtagswahlkampf. Allein schon aufgrund der großen Aufmerksamkeit vor dem Schlagabtausch zwischen Thüringens CDU-Chef Mario Vogt und dem rechtsextremen AfD-Landeschef Björn Höcke auf Welt-TV. Und nicht zuletzt auch, weil es ohne denjenigen stattfand, dessen Job die beiden haben wollen. Thüringens amtierenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow von der Linkspartei. Ja, was kam letztlich dabei heraus? Zum Erkenntnisgewinn dieses TV-Duells Holger Körner.
Am Anfang stand ein Schlagabtausch im Internet, dann forderte Mario Vogt den umstrittenen AfD-Spitzenmann zum Fernsehduell. Ein Streitgespräch ohne den Mann, der Thüringen regiert, Ministerpräsident Ramelow von der Linkspartei. Er kritisierte das Duell. Höcke, der laut Gerichtsurteil als Faschist bezeichnet werden darf, verachte kritischen Journalismus, so Ramelow.
Auch nicht gegen die CDU.
Ich finde es deshalb problematisch, genau diesem Herrn Höcke nun bei einem Sender eine Bühne zu bieten, der für ihn genauso Teil der Systempresse ist wie nahezu alle anderen Qualitätsmedien. Rückendeckung für den CDU-Mann Vogt hingegen kommt von der Bundespartei aus Berlin.
Ich persönlich war immer schon der Meinung, dass wir die AfD inhaltlich stellen müssen. Ich meine, seit Jahren hat man es nicht gemacht, also besser ist es nicht geworden. Und die fabulieren Dinge, dass Deutschland austreten soll oder zumindest es eine Abstimmung geben soll in Deutschland über den Austritt Deutschlands aus der EU. Was das für Auswirkungen hat für den deutschen Mittelstand, das müssen wir doch thematisieren, anstatt es einfach zu negieren und von Brandmauern zu reden. Nein, richtig ist, wir müssen sie inhaltlich stellen.
Zum Auftakt das Thema Wirtschaft.
Sie sind der Wohlstandsvernichter Deutschlands mit der EU, die eben diese Politik durchzieht, die Deutschland schadet. Ja. Deswegen müssen wir raus aus dieser EU.
Der Höcke möchte, dass die Europäische Union stirbt. Und damit auch ein Wohlstand, den wir in Deutschland aufgebaut haben, weil die Europäische Union uns hilft.
Dann ging es um das Unwort des Jahres und AfD-Vorhaben Remigration.
Müsste also die Bundestagsvizepräsidentin Deutschland verlassen, wenn Sie an die Macht kommen?
Also ich habe, das Buch ist mittlerweile jetzt schon 6 Jahre alt. Ich habe jetzt nicht jedes, also
die aber haben, dann distanzieren Sie sich jetzt von Ihrem eigenen Buch?
Als Zitaten, ich distanziere mich von überhaupt gar nichts.
Heißt es dann 1, 2, 3 raus? Das ist doch in gewisser Weise die Philosophie, die Herr Höcke hier vertritt. Und deswegen, das ist eine absolut menschenunwürdige Vorstellung. Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär.
Sie sind multikulturell,
das hat sich ja vom Volk verabschiedet.
Bei der AfD gilt, egal
was draufsteht, ist es immer Höcke drin.
Rund 75 Minuten ging der Schlagabtausch, der Medienpsychologe Professor Rothmund mit einer ersten Einschätzung.
Mario Vogt geht nicht als strahlender Sieger aus diesem Duell hervor, aber er ist auch nicht krachend gescheitert. Ich glaube, es gab Passagen, in denen er sehr gut aussah, es gab Passagen, in denen er sehr gelitten hat, weil er diesem rhetorischen Feuerwerk von Höcke auch nicht immer etwas entgegenzusetzen hatte.
Das Duell von Erfurt, ein Talk, der auch in den nächsten Tagen für Gesprächsstoff sorgen dürfte.
Ja, reden wir darüber mit unserer ARD-Hauptstadtkorrespondentin Sarah Frühauf in Berlin, die das Duell mitverfolgt hat. Sarah, die Strategie von Mario Vogt und der CDU war ja, Björn Höcke und die AfD inhaltlich zu stellen. Ist diese Strategie aufgegangen?
Naja, ich will jetzt hier nicht Punktrichter spielen, aber ich hatte schon den Eindruck, gerade bei dem Thema Erinnerungskultur konnte Vogt schon Höcke in gewissen Teilen entlarven. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass natürlich dort sich das Weltbild eines Rechtsextremisten besonders zeigt. So sprach Höcke zum Beispiel davon, dass die Deutschen, was ihre eigene Historie angeht, im Unreinen seien. Das erinnerte schon an seine Rede von vor ein paar Jahren, als er davon sprach, dass es eine erinnerungspolitische Kehrtwende von 180 Grad brauche. In anderen Bereichen wiederum, gerade bei Themen, die sehr emotional aufgeladen sind, kann natürlich ein Höcke, ein Populist, der sich diesen Emotionen natürlich auch bedient, sehr punkten, beispielsweise Rentner. Höcke sprach davon, dass er auf arme Rentner getroffen sei, die weinend vor ihm gestanden hätten, weil gerade die Inflation und die gestiegenen Preise sie so sehr umtrieben und sie kaum noch etwas zum Leben hätten. Und natürlich ist Altersarmut ein unstrittiges Thema und das ist natürlich etwas, wo ein Höcke, ein Populist auch punkten kann, wo er zwar keine Lösung anbieten kann, aber natürlich das für sich instrumentalisieren kann. In der Union übrigens ist man ganz zufrieden nach diesem TV-Duell. Ich habe kurz nach der Sendung mit einigen aus der Union telefoniert und einmal gesprochen. Sie meinten, es sei für einen Sympathiesieg für Vogt gewesen. Und es saßen wohl nicht wenige aus der Union heute sehr gespannt vor dem Fernseher, auch wenn viele nach außen sich unterstützend für Vogt gezeigt hatten, wurde auch die Nervosität sehr groß in der Partei. Denn dieses TV-Duell hat doch ein großes Risiko auch geborgen.
Ja, und eine Menge Aufmerksamkeit vorab auch gehabt, eine Kontroverse auch. Ging es der CDU denn aber nicht eigentlich auch genau um diese Aufmerksamkeit im Wahlkampf?
Ja, total. Also natürlich ist schon nicht jedem in Thüringen überhaupt bewusst, wer ein Mario Vogt ist und wer der CDU-Spitzenkandidat ist. Und noch weniger Menschen ist bundesweit Mario Vogt bekannt. Das dürfte sich nach diesem TV-Auftritt heute und nach diesem Duell geändert haben. Bemerkenswert war ja, dass von dem eigentlichen Amtsinhaber, dem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow von den Linken, heute kaum die Rede war und dass er auch überhaupt nicht dabei war. Und da steckt natürlich auch eine Strategie der CDU dahinter. Die möchte am liebsten, dass es sich im Wahlkampf auf ein Duell zwischen der AfD und der CDU zuspitzt, in der Hoffnung, dass vielleicht diejenigen Wähler, die am Ende dann an der Wahlurne stehen und einen AfD-Kandidaten verhindern wollen, ihre Stimme vielleicht doch der CDU geben, auch wenn sie nicht unbedingt zur Stammwählerschaft gehören. Allerdings sollte man die Rechnung ohne Bodo Ramelow nicht machen, denn er hat als Amtsinhaber einen doch recht großen Sympathiewert.
Sarah, vielen Dank für die Informationen und Analyse nach Berlin.
Gern.
Um festzustellen, wie groß die Not auf dem Wohnungsmarkt ist in Deutschland, vor allem in Städten, da reicht manchmal schon ein Spaziergang. Und schon an der nächsten Straßenlaterne oder Ampel hängt so ein Wohnungsgesuch. Und wem das jetzt zu sehr eine gefühlte Wahrheit ist, hier jetzt die Fakten, die das untermauern. Nach der Wiedervereinigung gab es erst einen Anstieg beim Wohnungsbau, doch dann sank die Zahl der Fertigstellungen stetig und zieht nur ganz langsam an. Vom selbstgesteckten Ziel der Bundesregierung, jährlich für 400.000 Neubauwohnungen zu sorgen, sind wir jedenfalls weit entfernt. Tendenz sogar fallend. Am heutigen Tag des Wohnungsbaus zeigt Markus Rehe am Beispiel Berlins, wie es gelingen kann, schneller mehr zu bauen und woran es aber auch nach wie vor scheitert.
Diese Grünfläche im Süden Berlins ist ein begehrtes Siedlungsgebiet. Etliche Zauneidechsen leben hier. Mehr als 800 Tiere musste der Baukonzern Groth-Gruppe schon umsiedeln lassen. Denn das Unternehmen will hier bauen, mehr als 2500 Wohneinheiten, darunter 540 Sozialwohnungen. Mit den Eidechsen komme man klar, sagt der Konzernchef. Doch da ist auch noch die Berliner Verwaltung. Zu viele Zuständigkeiten, zu wenig Schnittstellen zwischen den verschiedenen Behörden zögern den Baubeginn über Jahre hinaus.
Wir werden insgesamt rund 22 Jahre an dem Projekt arbeiten. Um das mal plastischer darzustellen, als ich 48 war, haben wir das Projekt gekauft. Und wenn ich 70 bin, werden wir es fertigstellen.
Bürokratie, hohe Zinsen und stark gestiegene Baustoffpreise. Der Wohnungsbau hat mit vielen Problemen zu kämpfen. Da müssten gegebenenfalls die Standards angepasst werden, räumt heute die Bundesbauministerin beim Wohnungsbautag in Berlin ein.
Viele dieser Vorschriften sind nicht notwendig, um ein gutes und um ein sicheres Haus zu bauen. Und die Frage ist, wie kommen wir denn eigentlich wieder zu einem Standard, der bezahlbar ist, ohne dass man ihn mit Milliarden subventioniert?
Der Bundeswirtschaftsminister will den Wohnungsbau nur eingeschränkt finanziell fördern. Zum einen für besseren Klimaschutz und zum anderen für bezahlbaren Wohnraum.
Dass Menschen auch mit kleinerem Einkommen Zugang zu Wohnraum und zu Mietraum finden, ist eine politische Aufgabe.
Derzeit fehlten etwa 800.000 Wohnungen in Deutschland, schätzen Experten. Neu zu bauen sei aber ganz wesentlich, wenn man bezahlbaren Wohnraum wolle, betont der Deutsche Mieterbund.
Es gibt Themen wie Verteidigung, wie Klimaschutz, die große Priorität genießen. Müsste nicht das Bauen eine genauso große Priorität bekommen? Müssten wir nicht sagen, das ist so wichtig, da stecken wir noch deutlich mehr Geld und Aktivitäten rein?
Dass es auch schneller gehen kann, zeigt diese Wohnsiedlung im Osten von Berlin. An dieser Wendeschleife sollen hier drei Wohnhäuser mit rund 180 Wohnungen entstehen. Der zuständige Bezirk sperrte sich und so machte der Senat von seinem Eingriffsrecht Gebrauch und widmete die Wendeschleife in Bauland um.
Es hat immer jemand was dagegen, wenn gebaut wird in der Nachbarschaft. Aber wir müssen natürlich aus einer gesamtstädtischen Perspektive da drauf gucken.
Die zuständige städtische Wohnungsbaugesellschaft will nun Ende nächsten Jahres mit dem Bauen beginnen. Nur etwas mehr als 3 Jahre nach dem Antrag für die Baugenehmigung.
Und jetzt weitere Nachrichten, Thorsten, mit dir.
Bei der Lufthansa sind weitere Streiks des Kabinenpersonals abgewendet. Der Konzern und die Gewerkschaft UFO haben ihren Tarifstreit beigelegt. Mehr dazu von Markus Görne.
In 3 Stufen bekommen die Flugbegleiter mehr Geld vom kommenden Monat an. Die ausgehandelte Tariferhöhung ist attraktiv für die Beschäftigten und auch für die Lufthansa. Wenn auch nicht ganz billig. 16,5% mehr Tarifgehalt bedeuten bei Berücksichtigung des Zinseffekts eine Erhöhung um 17,4%. Zusätzlich gibt es eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro und die Erhöhung einiger Zulagen. Die Lufthansa bekommt für diesen hohen Abschluss einen Tarifvertrag mit einer Laufzeit von 36 Monaten und damit keine Streikgefahr mehr von dieser Seite. Allerdings sind andere Tarifrunden bei Tochtergesellschaften der Lufthansa noch offen. So bei den Töchtern Lufthansa Cityline und Discover.
Millionen Menschen sind während der NS-Diktatur verfolgt und ermordet worden. Mit dem Projekt Die Rückkehr der Namen erinnerte der Bayerische Rundfunk heute gemeinsam mit der Landeshauptstadt München stellvertretend an einige der Opfer. In der Innenstadt machten Patinnen und Paten die Schicksale von 1000 Ermordeten öffentlich. Nach einem gemeinsamen Weg der Erinnerung fand eine Abschlussfeier auf dem Odeonsplatz statt. Russland hat erneut die Energieinfrastruktur der Ukraine massiv aus der Luft attackiert. Das Militär sprach von mehr als 80 Raketen und Kampfdrohnen, von denen nur ein Teil abgewehrt werden konnte. Südlich von Kiew wurde ein Wärmekraftwerk zerstört. Laut Betreiber kann es keinen Strom mehr erzeugen. Bereits seit Mitte März werden durch russische Angriffe im ganzen Land immer wieder Kraftwerke lahmgelegt. In der antiken italienischen Stadt Pompeji haben Archäologen einen prächtigen Bankettsaal freigelegt. Die Stadt bei Neapel war im Jahr 79 nach Christus bei einem Ausbruch des Vesuvs verschüttet worden. Der Saal war durch die Asche gut konserviert. Die Wände sind mit Fresken geschmückt, die Motive aus der griechischen Mythologie darstellen. Sie zeigen Figuren aus dem Trojanischen Krieg, wie er von Homer überliefert wurde.
Auch so kann Klimaschutz aussehen, denn in dieser Idylle einer Moorlandschaft wird eine riesige Menge an Kohlenstoff gebunden, wenn so ein Moor denn noch intakt ist. Doch seit Jahrhunderten werden Moore meist systematisch entwässert, um Torf abzubauen oder die Flächen für die Landwirtschaft zu nutzen. Für den Klimaschutz sollen weite Landstriche nun aber wieder renaturiert werden. Dafür gibt es seit 1,5 Jahren sogar eine nationale Moorschutzstrategie. Wie so eine Umgestaltung aussehen kann, das hat sich David Sajons mittendrin im Torfmoor im ostwestfälischen Hille angeschaut.
Das große Torfmoor, eine weite Wasserlandschaft. Kaum jemand kennt sich hier so gut aus wie er. Rainer Eschedor führt gerade eine 8. Klasse durch das Moor. Jahrhundertelang wurden hier große Mengen Torf abgebaut.
Das war schwere körperliche Arbeit. Und wenn man heute mit älteren Leuten hier auf den Dörfern noch spricht, die haben das auch früher verflucht.
1500 Torfstücke habe eine Person pro Tag gestochen, erzählt er den Schülerinnen und Schülern. Torf wurde unter anderem zum Heizen genutzt.
Das ist vergleichbar mit Kaminholz, mit richtig schönem Buchenholz.
So nass wie heute war das große Torfmoor lange Zeit nicht. Für den Torfabbau und die Landwirtschaft wurde es Anfang des 20. Jahrhunderts trockengelegt, so wie viele andere Moore auch. Mit fatalen Folgen für das Klima. Denn der Torf hat sich über Jahrtausende aus alten Pflanzenresten gebildet, die viel Kohlenstoff enthalten. Moore speichern diesen Kohlenstoff, aber nur solange sie nass sind.
Denn fällt der Wasserstand, wird das Moor entwässert, kommt Sauerstoff an den Boden und es verbindet sich mit Kohlenstoff. Und so entsteht das Klimakillergas oder das Treibhausgas Kohlendioxid. Und das in riesigen Mengen.
Trockengelegte Moore sind für 7% der CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Das große Torfmoor wurde vor etwa 20 Jahren wieder vernässt, auch weil es ein wichtiger Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten ist. Viele der Schülerinnen und Schüler waren schon mal in einem Moor. Dennoch ist für sie einiges hier neu. Also oft
kommen sie nicht mehr weg. Ich fand es sehr spannend, wie viel Tor früher an einem Tag so gestochen wurde, weil das wusste ich nicht.
Also ich fand es beeindruckend, wie viel CO2 das Moor speichert.
Wenn das Moor trocken ist, wird ja auch Kohlenstoffdioxid freigesetzt. Deswegen ist es wichtig, dass es wieder vernässt wird.
Das mit der Wiedervernässung ist aber nicht so einfach. Warum, das will Landwirt Hermann Burmeester mir erklären. Ihm gehören direkt neben dem wiedervernässten Moor auf der anderen Straßenseite einige Wiesen, trockengelegtes Moor. Von hier bekommt er das Gras für seine Kühe. Noch, denn auch diese Flächen will der Landkreis künftig wiedervernässen.
Es würde bedeuten, also dass ich mir diese Flächen verloren geht, dass ich sie nicht mehr vernünftig befahren kann, sodass ich die nicht mehr richtig mähen kann und das Futter, was ich da darauf erzeuge, nicht mehr für meine Milchviehherde benutzen kann.
Das könnte die Zukunft seines Hofes gefährden, sagt Landwirt Burmeester. Rund 250 Rinder hat er und die müssen eben auch was fressen. Sollte er seine Wiesen verlieren, müsste er das Futter teuer einkaufen.
Wenn die Gesellschaft das möchte, dass wir Moore wieder vernässen, dann muss auch die Gesellschaft im Allgemeinen dafür gerade stehen und muss das finanziell unterstützen.
Als Ausgleich brauche er entweder Geld oder Ersatzflächen. Hier hat er Moorführer und Klimaschützer Rainer Eschedor durchaus auf seiner Seite. Die beiden kennen sich schon lange. Ihr Heimatort Hille ist klein. Sie sind sich einig, Klimaschutz und Landwirtschaft müssen keine Gegensätze sein.
Natürlich habe ich dafür Verständnis für. Das ist Erwerbsgrundlage für viele Leute hier in der Umgebung. Und da muss es einen Weg geben. Aber für mich wichtig ist eben das globale Ziel. Es ist sehr wichtig, dass möglichst sämtliche Moore und auch Grünland, was auf Moorböden ist, dass das möglichst schnell wieder vernässt wird.
Der zuständige Landkreis sucht gerade nach Fördermöglichkeiten, damit er Landwirte wie Hermann Burmeester entschädigen kann. Dann könnten weitere Moorflächen wieder vernässt werden und so wieder CO2 speichern, wovon künftige Generationen profitieren würden.
Es gibt nicht viele Szenen, die sich im Amerika der 90er Jahre so ins kollektive Gedächtnis gebrannt haben wie diese. Die live im Fernsehen übertragene, fast schon schleichende Verfolgungsjagd auf einem kalifornischen Highway zwischen der Polizei und O.J. Simpson. Dem ehemaligen American Football und späteren Hollywood-Star, der plötzlich unter dem Verdacht stand, seine Ex-Frau und einen Bekannten von ihr ermordet zu haben. Der anschließende Strafprozess, bei dem Simpson freigesprochen wurde, hielt wochenlang die Öffentlichkeit im Bann, denn es ging dabei um mehr als nur die Frage, schuldig oder nicht. Nun ist O.J. Simpson im Alter von 76 Jahren gestorben. Torben Burgers.
Ein weißer Ford Bronco, verfolgt von einem guten Dutzend Polizeiwagen. Auf der Rückbank O.J. Simpson, am Steuer ein ehemaliger Mitspieler des Footballstars. Knapp 100 Millionen Amerikaner haben diese Bilder vor 30 Jahren live im Fernsehen verfolgt. Knapp 2 Stunden dauert das Spektakel, ehe sich der damalige Volksheld an seinem Wohnhaus den Beamten stellt und festgenommen wird. Die Leute verließen ihre Häuser und ihre Arbeit. Sie rannten zu den Autobahnbrücken und bastelten spontan Transparente. Es gab Schlachtrufe: Go OJ, go OJ. Da wurde mir klar, dass hier etwas Historisches vor sich geht. 4 Tage zuvor waren vor dem Haus von OJ Simpson 2 Leichen gefunden worden: von seiner Ex-Frau Nicole Brown Simpson und deren Freund Ron Goldman. Simpson wird des Doppelmordes beschuldigt und angeklagt. Der anschließende Indizienprozess wird zu einem globalen TV-Ereignis Monatelang geht es unter anderem um die Frage, ob ein gefundener Handschuh die richtige Größe für den Verdächtigen hat. Wenn er nicht passt, müssen sie aufgeben. O.J. Simpson wird freigesprochen, trotz erheblicher Zweifel an seiner Unschuld. Zur Freude vieler schwarzer Amerikaner und zum Erstaunen vieler Weißer. Später verurteilt ihn ein Zivilgericht doch noch zu 33 Millionen Dollar Schadenersatz für die Familien der Opfer. Auf dem Footballfeld war Oranthel James Simpson kaum zu stoppen, auch wenn er nie den Super Bowl gewann. Als Running Back der Buffalo Bills wurde er zu einem der größten Sportstars des Landes und 1985 in die Hall of Fame aufgenommen. Ich werde euch nie im Stich lassen. Es ist eine Ehre, Teil dieses Teams zu sein. Aus dem Spitzensportler wird später eine Werbeikone und ein beliebter Schauspieler. Legendär seine Rolle als Detective Nordberg in der Slapstick-Komödie Nackte Kanone. Ich glaube nicht, dass er in erster Linie als Footballspieler in Erinnerung bleiben wird. Viele Menschen werden sich an ihn als jemanden erinnern, der schuldig war, aber ungeschoren davonkam. Andere wiederum sind der Meinung, dass es eine polizeiliche Verschwörung gab und dass es angemessen war, ihn freizusprechen. 2008 kommt der gefallene Sportheld doch noch ins Gefängnis wegen eines bewaffneten Raubüberfalls. Nach 9 Jahren wird er vorzeitig auf Bewährung entlassen. Es tut mir leid, dass sich die Dinge so entwickelt haben. Ich bin kein Typ, der ein kriminelles Leben geführt hat. Wissen Sie, ich bin ein ziemlich ehrlicher Mensch. Nach Angaben seiner Familie starb O.J. Simpson an einer Krebserkrankung im Kreise seiner Kinder und Enkelkinder.
Und damit zum Wetter, Carsten. Das Wochenende kommt und pünktlich auch der Frühling wieder, oder?
Der Frühling kann sich wieder richtig durchsetzen. Am Samstag im Süden Deutschlands sogar der Sommer mit Temperaturen von mehr als 25 Grad. Und neben Sonnenschein und neben steigenden Temperaturen wird uns natürlich auch noch ein anderes Thema begleiten. Das hier sind Birkenblüten. Und die Birkenblüte ist gerade in vollem Gange zum Leidwesen vieler Allergiker. Das Tolle an den aktuellen meteorologischen technischen Möglichkeiten ist, dass Wettermodelle nicht nur berechnen, wie Wolken ziehen, wie sich die Temperaturen entwickeln, sondern inzwischen können Wettermodelle sogar zeigen, wie sich die Pollen in Europa verlagern. Hier am Beispiel Birkenpollen. Wir fangen heute Abend mal an und lassen das für die nächsten 3 Tage laufen. Und wenn wir Richtung Deutschland schauen, sehen wir, dass vor allem mittags und nachmittags in der Mitte Deutschlands es einen Schub gibt. Dann stoßen die Birkenblüten die Pollen aus und nachts flacht das Ganze wieder ab. Man weiß heute übrigens, dass Birkenpollen und auch andere Pollen an einem Tag 800 bis 1000 Kilometer weit fliegen können, also auch in ganz anderen Ländern die Menschen beeinflussen können. Apropos ganz andere Länder, im Süden Europas spielen andere Pollen eine große Rolle beim Thema Allergie, und zwar Olivenpollen. Wir sehen hier vor allem aktuell im Süden Portugals und Spaniens, ein bisschen in der Toskana und auch im Süden Griechenlands ist das ein Thema. Jetzt schauen wir auf unser Wetter. Und das sieht folgendermaßen aus. Nach wie vor 2 geteilt. Im Norden Deutschlands in der Nacht und auch morgen dickere Wolken. Und im Nordosten immer noch leichter Nieselregen, der aber zum Nachmittag nachlässt. Und apropos Nachmittag, dann wird sich auch aus Westen heraus diese Wolkenmasse langsam auflösen. Und die Sonne kann sich vor allem zum späteren Nachmittag öfter zeigen. Im Süden geht es sowieso total sonnig durch den Tag. Dort erwarten wir 12 bis 13 Sonnenstunden morgen im Verlauf des Tages. Nachts im Süden 3 bis 5, im Norden 10 bis 13 Grad. Tagsüber wird es überall wärmer. Das heißt im Norden 17 bis 20, im Süden sogar bis zu 24 Grad. Und noch wärmer wird der Samstag. Viel Sonnenschein bei 20 bis 28 Grad. Der Sonntag bringt aus Norden kältere Luft, nur noch 13 Grad und etwas dickere Wolken. Im Süden bleibt auch der Sonntag noch relativ warm.
Carsten, vielen Dank für diese tatsächlich sehr frühlingshaften Aussichten. Und wir haben ganz zum Schluss das hier noch, denn an diesem sonnigen Wochenende könnte etwas passieren, was es seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr hierzulande gegeben hat, einen anderen deutschen Fußballmeister als Bayern München. Denn Bayer Leverkusen könnte die erste Meisterschaft überhaupt für die Werkself klar machen. Zuvor musste die Mannschaft heute Abend aber erstmal im Viertelfinale der Europa League ran, und zwar gegen West Ham United. Das Spiel ist gerade eben zu Ende gegangen und am Ende stand es 2:0 für Leverkusen.
Beste Stimmung in der Bayer Arena vor der Partie in Leverkusen und die Gastgeber in Schwarz-Rot. Auch von Beginn an das klar spielbestimmte Team mit der ersten guten Möglichkeit durch Adli. West Ham United beschränkte sich komplett auf Defensivarbeit, machte die Räume extrem eng. Der Tabellenführer der Bundesliga erspielte sich weitere Chancen, doch zu einem Treffer reicht es vor der Pause nicht für das Team von Xavi Alonso. Auch nach dem Wechsel kein einfaches Spiel für Leverkusen, unermüdlich die Offensivbemühungen der spielerisch besseren Bundesligisten und der verdiente Lohn dann in der 83. Minute. Der eingewechselte Jonas Hofmann mit dem mehr als verdienten Führungstreffer. Leverkusen in dieser Saison spezialisiert auf späte Tore und auch diesmal die Bayer-Elf mit einer überragenden Schlussphase und dem zweiten Treffer durch den ebenfalls eingewechselten Boniface. Endstand 2:0 und damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in London nächste Woche.
Na, das könnten Festtage werden in Leverkusen. Soweit aber jetzt erstmal für unsere Tagesthemen für heute. Im ersten geht es jetzt hier weiter satirisch und zwar mit Extra 3.
Und danach gibt es dann Comedy beim Gipfeltreffen.
Morgen begrüßt Julia Niharika-Sensi an dieser Stelle. Bis dahin einen schönen Abend.
Tschüss
und bleiben Sie zuversichtlich.